Ja, ich möchte ein paar Verse lesen aus Offenbarung 2, die Verse 8 bis 11 aus der neuen Genfer Übersetzung. Die Verse sind überschrieben mit die Botschaft an die Gemeinde in Smyrna. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst. Eigentlich bist du aber reich. Ich weiß auch, wie sehr du von Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein. Und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Lasst dich durch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet, und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben.
Arme Kirche, reiche Kirche ist das Thema, das zu diesem Text passt. Aber nicht nur im Sinne von reiche Kirche, klar, reiche Kirche in einem konsumorientierten Umfeld, in einer Gesellschaft, die im Überfluss und im Wohlstand lebt. Aber arme Kirche nicht nur im Sinn von materialistisch arm, sondern arme Kirche auch im Sinn von bedrängt, diskriminiert, unterdrückt. Arme Kirche im Sinne von spirituell arm oder reich. All das sind Fragen, die uns heute bei diesem Thema beschäftigen und die eigentlich von Jesus in diesem Text angesprochen werden. Als wir diesen Text durchgelesen haben, fiel mir eigentlich sofort eine Situation ein, gerade beim Anfang, wenn es darum geht, dass Jesus sagt, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde sagen. Da fiel mir dieses Erlebnis ein, als wir in der Türkei vergeblich versucht haben, eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Also für die, die uns nicht näher kennen, man muss wissen, wir haben 12 Jahre in der Türkei gelebt und haben dort einer kleinen evangelischen Gemeinde, ich würde mal sagen, am Anfang theologischen Beistand geleitet, später dann eine Zeit lang pastoral die Gemeinde begleitet, um sie dann aber dann auch an türkische Christen die pastorale Verantwortung zu übergeben. Naja, und man kann sich vorstellen, in der Türkei, in einem islamisch geprägten Land, ist das natürlich nicht unbedingt so wahnsinnig gern gesehen von den Behörden, dass da so ein Deutscher kommt und sich da als Pastor tätig macht und dann womöglich auch noch Muslime neugierig werden und Fragen über Jesus stellen und in die Gemeinde kommen. Jedenfalls, wir haben keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Das heißt, wir mussten alle 3 Monate mit unseren damals noch kleinen Kindern uns im Bus setzen, mehrere Stunden, eigentlich fast den ganzen Tag über Land fahren, bis zur griechischen Grenze, dann über die griechische Grenze, dann einen Tag in Griechenland bleiben, Visum erneuern, wieder zurück. Also wir waren 2 Tage im Prinzip alle 3 Monate unterwegs, nur um im Land bleiben zu können. Wir hatten Freunde kennengelernt in dieser Stadt Bursa, in der wir lebten. Das waren Zeugen Jehovas. Und die hatten irgendwie bessere Connections wie wir. Die kannten nämlich die Chefin der Ausländerbehörde, Frau Ayşe Sert. Und Frau Ayşe Sert, man muss wissen, Sert, das türkische Wort Sert heißt streng. Ne? Und genau so war sie auch. Also wenn man vor ihrem Schreibtisch saß und dieses Namensschild gelesen hat, Sert, und ihr Gesicht dahinter gesehen hat, das passte. Jedenfalls diese Freunde von den Zeugen Jehovas, die hatten irgendwie Gunst bei ihr gefunden und die hatten plötzlich eine Aufenthaltsgenehmigung durch ihre guten Beziehungen. Ah, und das hat mich schon ziemlich gewurmt und ich habe dann so gedacht, irgendwie gute Beziehungen sind schon wichtig. Wer hat hier eigentlich das Sagen? Warum haben die so gute Beziehungen zu diesen einflussreichen Stellen? Und daran musste ich jetzt wieder denken, als ich diesen Text las. Der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde sagen. Wer hat eigentlich das Sagen? Wer hat das letzte Wort? Wer hatte das erste Wort? Ist das eine Frau Sert? Ist das irgendwie ein Arbeitgeber, vielleicht in unserem Umfeld? Ist das irgendeine populäre Mainstream-Meinung? Ist das irgendeine mediale Schlagzeile im Stern oder in den Tagesthemen? Jesus Christus schreibt uns einen Brief und er fängt diesen Brief an: Ich bin der Erste und der Letzte. Also wenn ich einen persönlichen Brief von Herrn Gauck bekommen würde, wäre ich doch ziemlich beeindruckt. Das würde mich doch, da würde ich doch schon ein bisschen Schnappatmung kriegen. Aber hier schreibt Jesus einen Brief an uns als Gemeinde. Machen wir uns eigentlich klar, wer hier uns schreibt? Ist uns bewusst, wer hier eigentlich auf unserer Seite steht? Wir haben es vorhin gerade in dem Monats- und Wochentext gehört. Na, wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Wer kann uns trennen? Wer ist das, der auf unserer Seite steht? Und wir sind oft so schüchtern, so schweigsam, so zurückhaltend, wenn es darum geht, den Namen Jesus in der Öffentlichkeit in den Mund zu nehmen. Warum eigentlich? Da kommen alle möglichen Ängste auf. Man will ja nicht als Fundamentalist gelten oder als religiöser Eiferer. Leute, warum kommen wir am Sonntag hierher? Um ein bisschen religiöse Beweihräucherung zu bekommen, so ein bisschen Sonntagsermutigung? Oder nehmen wir das wirklich ernst, dass Jesus hier heute euch sagt: Ich bin der Erste und der Letzte. Ich war tot und ich bin wieder lebendig und ich stehe zu dir. Ich stehe zu euch. Und zwar nicht nur am Sonntag, sondern auch am Montag, am Dienstag, am Mittwoch und an jedem Tag der Woche. Damals in der Türkei war es dann so, nach einiger Zeit wurde Frau Sert versetzt und kam in eine andere Stadt. Und innerhalb von wenigen Wochen mussten unsere Freunde, die ihre Aufenthaltsgenehmigung über Frau Sert bekommen haben, das Land verlassen, weil sie durch Beziehungen illegal bekommen haben. Und mit einem Mal waren diese einflussreichen Stellen waren nicht mehr da. Ist alles zerbrochen. Und ich bin damals, das weiß ich noch wie heute, ich saß da und habe mich ein bisschen geschämt, weil mich das so gewurmt hat, weil mich das so geärgert hat. Und habe dann zu Jesus gesagt: Danke, wir sind immer noch hier. Wir haben nicht diese einflussreichen Netzwerke da gehabt, aber wir haben dich. Und du hast dafür gesorgt, dass wir immer noch hier sind. Auf wen verlasse ich mich? Und auf wen kann ich mich verlassen? Jedenfalls nicht auf diese scheinbar mächtigen, einflussreichen Personen, auch nicht auf gesellschaftliche Strömungen und auf irgendwelche Mainstream-Meldungen. Die ändern und wechseln alle paar Jahre. Aber ich kann mich verlassen auf den, der sagt, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Und warum ist das damals für die Gemeinde in Smyrna so wichtig gewesen? Zwei Aspekte. Das eine, die Gemeinde war unter Druck. Die Gemeinde, lebt in einem Umfeld, das war ziemlich schwierig. Da wird gleich Friederike noch was dazu sagen. Und diese Gemeinde brauchte eine Gewissheit. Die braucht die Gewissheit, dass einer auf ihrer Seite ist. Einer, der Macht hat, der Erste und der Letzte. Einer, der sogar in einer schwierigen Zeit, in einer Zeit, wo vielleicht eine Frau Sert das Sagen hat, auch auf meiner Seite steht. Und der sagt nicht nur, ich bin der Erste und der Letzte, der sagt, ich war tot. Da fällt mir Assis ein. Assis ist ein kleiner Junge aus der Inselarche. Wir haben in Wilhelmsburg ein paar Jahre lang dort in der Inselarche mitgeholfen, für die das noch nicht wissen. Wir haben schon ein paar Mal hier darüber berichtet. Eine Einrichtung für Kinder, die nach der Schule dahin kommen konnten, mit denen man Hausaufgaben gemacht hat, mit denen man gespielt hat, die was zu essen gekriegt haben, bevor sie dann nach Hause gingen. Und einer von den Kindern, die regelmäßig kamen, die täglich kamen, war Assis. Assis war eine Marke. Der war immer super cool, jedenfalls tat er so. Ich war in der Küche irgendwie beim Gemüseschnippeln und höre einen riesen Radau im Flur und bin rausgegangen. Und dann sind da die Jungs mit dem Bobbycar, also Jungs, 7, 8, 9 Jahre alt, Bobbycar, ganz klein, ne? Diesen Gang rauf und runter gepäst. Und ich frage: Was wird das denn jetzt hier? Und Assis stellt sich vor mich hin, Ganz wichtig hat er's. Wir spielen Wettrennen und dann gibt es Unfall und dann bist du tot. Game over. Na, ich musste so lachen, als er das so cool sagte. Game over. Na, und an diesen Ausdruck dachte ich hier wieder. Jesus sagt, ich war tot. Game over. Oder doch nicht? Er sagt weiter und bin wieder lebendig. Doch nicht Game over. Auf die Gemeinde kam Verfolgung, Gefängnis und Tod zu. Das wurde ihnen angekündigt, das war schon irgendwie am Horizont abzusehen. Und da ist es eben gut zu wissen, jemand ist auf unserer Seite, bei dem nicht mal bei Tod Game over ist. Der zweite Aspekt, dieser Jesus lässt der Gemeinde, lässt dir sagen, ich weiß, wie hart du bedrängt bist und in welcher Armut du bist. Lass mir mal das Bedrängtsein und die Armut weg. Aber Jesus sagt dir, ich weiß, ich kenne deine Situation, so wie du heute Morgen hier bist. Ich kenne deine Situation. Es ist so persönlich, so vertraut. Und wenn es eine Sache ist, die du heute mitnehmen könntest aus diesem Gottesdienst, dann diesen Gedanken, dass Jesus dir heute Morgen sagt, ich weiß um deine Situation. Ich kenne deine Ängste, ich kenne deinen Kummer, ich kenne deine gesundheitlichen Probleme, ich kenne deine beruflichen Probleme, deine familiären Probleme. Ich weiß ganz genau, jeder von uns weiß selber, in welcher Situation er steckt. Und Jesus sagt dir, ich weiß darum. Ich kenne dich ganz persönlich und weiß darum. Und ich bin der Erste, und der das letzte Wort spricht. Und ich war sogar tot, hoffnungsloser geht's nicht. Und bin wieder lebendig.
Wir haben gerade gehört von Jesus, der Absender des Briefes hier, der Schreiber praktisch. Und wir hören von einer Gemeinde, die Gemeinde in Smyrna. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass Smyrna ja eine Stadt ist, die heute noch existiert. Die heißt natürlich jetzt anders, die heißt Izmir, ist eine große Stadt in der Türkei, ungefähr 3 Millionen Einwohner. Und auch damals schon war das eine Gemeinde, eine Hafenstadt. In einer Hafenstadt, wir wissen das, weil wir selber hier in einer leben, ist viel Handel, ist eigentlich viel Reichtum. Aber hier heißt es, diese Menschen sind arm. Ich glaube, das bezieht sich auf ihren materiellen Status. Die waren nicht wohlhabend. Trotzdem sie in so einer Handelsstadt wohnten. Und hier schreibt der Schreiber, ich weiß von deinem Leiden und deiner Armut. Ich habe mir so überlegt, vielleicht sind einige der Betroffenen in der Gemeinde auch aufgrund ihres Glaubens in so eine Armut geraten. Das ist ja nicht ganz so unwahrscheinlich. Vielleicht, weil sie bestimmte Geschäftspraktiken nicht mehr mitmachen wollten. Von Leiden ist hier die Rede. Da wird nicht groß drüber gesprochen, was das jetzt im Einzelnen ist. Aber wenn man mal in die Geschichtsschreibung schaut, das finde ich übrigens sehr interessant, weil ja diese Gemeinden wirklich existiert haben und also auch darüber Berichte, es gibt darüber Berichte, was in der Zeit historisch gesehen los war, dann kann man von harten Christenverfolgungen lesen. Die sind auch dort angekommen. Einer der bekanntesten Märtyrer dort war der Bischof Polycarp. Also, da ist Bedrängnis und Armut. Zweitens, das Umfeld war feindselig. Die Christen wurden da nicht gern gesehen. Ist klar, die römische Herrschaft wollte ja, dass man den Kaiser anbetet. Und neben dem Kaiser gibt es niemand anders. Und das herrschende religiöse System hatte viele Götter. Die konnten sich auch nicht darauf einlassen, jetzt, dass die Christen nur einen Gott anbeteten. Und was war die Perspektive für die Leute in der Gemeinde? Das war tatsächlich Verfolgung und Gefängnis. Wir lesen es im Text. Petrus schreibt das einmal so. Meine lieben Freunde, erschreckt euch nicht über die schmerzhaften Prüfungen, die ihr jetzt durchmacht, als wäre das etwas Ungewöhnliches, sondern freut euch darüber, denn dadurch seid ihr im Leiden mit Christus verbunden. Das lesen wir und denken, oh weia, hoffentlich passiert mir das nie. Leiden, Bedrängnis, Verfolgung ist alles ziemlich heftig. Aber die Realität für die Menschen in der Gemeinde damals war so. Und es ist auch heute noch die Realität für viele unserer Glaubensgeschwister. Es gab noch nie so viele verfolgte Christen in der Welt. Wir wissen das vielleicht, aber es ist auch gut, sich das nochmal wirklich vor Augen zu führen. dass es in vielen Ländern zum Beispiel gar nicht möglich ist, Christ zu werden. Also selbst wenn ich das wollte und mich da interessieren würde, dann ist es sogar schon, der Besitz einer Bibel strafbar.
Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht über den Absender, Jesus, der Gemeinde schreibt. Friederike hat gerade ein bisschen die Situation der Gemeinde geschildert. Wie sieht das nun aus? Arme Kirche, reiche Kirche, heute und damals. Hier im Text lesen wir: Ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst. Eigentlich bist du aber reich. Ich frage mich, wenn Jesus heute einen Brief an uns schreiben würde, würde er hier diese Aussage nicht genau umdrehen? Ich habe gerade diese Woche im Spiegel online eine Schlagzeile gelesen. Milliardenvermögen des Erzbistums Köln, zu reich für diese Welt. Würde Jesus nicht eher sagen, ich weiß, wie gut es dir geht und in welchem Reichtum du lebst? Und wenn wir uns das vor Augen halten, dann erschreckt uns vielleicht, dass Jesus dann als Konsequenz auch sagen würde, aber eigentlich bist du arm. Es geht uns so gut in Europa. Wir sind reich. Und erkennen wir dann aber auch, dass dann dieser zweite Schluss, wenn wir so reich sind, die Gefahr besteht, dass Jesus zu uns sagen müsste, aber eigentlich bist du arm. Jahrzehntelang haben wir uns in einer toleranten demokratischen Gesellschaft entfalten können als Gemeinde, haben als Christen gelebt, als Kirche am Wohlstand Anteil gehabt. Jedenfalls hier im westlichen Deutschland, im westlichen Europa. Sind wir in dieser Zeit, in diesen letzten Jahrzehnten, sind wir da geistlich reicher geworden? Sind wir als Gemeinden so richtig Feuer und Flamme für Jesus geworden? Sind wir gewachsen, spirituell, geistlich in unserer Beziehung zu Jesus? Brennen wir förmlich für Jesus und die Dankbarkeit Gottes strahlt uns aus jedem Knopfloch? Meine Beobachtung ist eher das Gegenteil. Viele Christen sind bereit, Kompromisse einzugehen, für ihren Glauben eher zu schweigen als einzutreten. Und relativ kleine Unannehmlichkeiten lassen uns lieber den Mund halten, als ihn aufzumachen. Wie gesagt, wir wollen ja nicht als Fundis gelten. Und immer wieder stelle ich dann aber auch im Gespräch fest, viele dieser Ängste beruhen gar nicht auf Erfahrungen, die man gemacht hat, sondern auf imaginären Szenarien. Ja, wenn ich am Arbeitsplatz mich outen würde als Christ, dass ich am Sonntag in eine Kirche gehe oder dass ich in bestimmten Meinungen nicht die Mainstream-Meinung vertrete, sondern meine Meinung aus der Bibel beziehe, ja, was könnten da meine Arbeitskollegen denken? Und allein schon dieses, was könnte, das hält uns schon davon ab, überhaupt den Mund aufzumachen. Entweder bin ich überzeugt, dass Jesus der Erste und der Letzte ist, der tot war und lebendig ist. Und wenn ich wirklich zutiefst davon überzeugt bin, oder wenn ich nicht davon überzeugt bin und deswegen sage, da kann ich mich nicht dazu stellen in der Öffentlichkeit, dann muss ich mich fragen, warum ich mich Christ nenne. Wenn ich aber davon überzeugt bin und trotzdem mich nicht dazu stelle, dann muss ich mich fragen, ob ich nicht einfach feige bin. Natürlich kommt es dann darauf an, wie ich als Christ mich oute. Man kann das plump und blöd und penetrant und arrogant und moralisch und sonst irgendwie dogmatisch machen. Das ist klar. Also das ist nicht das. Das sind all die Fehler, die Christen immer wieder gemacht haben. Die müssen wir nicht wiederholen. Aber trotzdem heißt das nicht, nur weil diese Fehler gemacht wurde, dass ich den Mund halten muss, sondern im Gegenteil, ich muss mir überlegen, wie kann ich attraktiv und authentisch und mit Überzeugung meinen Glauben einfach auch vertreten in meiner Umgebung. Mir ist das mal aufgefallen, als wir vor ein paar Jahren in Kiel eingeladen wurden von der Evangelischen Allianz in Kiel, ob wir denen bei ihrer Kieler Woche helfen, als mit einem internationalen OM-Team dort verschiedene Aktionen auf der Straße in der Fußgängerzone zu machen, um auf dieser Kieler Woche eben dann auch Menschen aufmerksam zu machen auf Jesus. Und da hatten wir, wie gesagt, ein internationales Team dabei, und es war bei diesem internationalen Team auch ein Ehepaar aus Brasilien, Fernando und Christina. Und die waren also Feuer und Flamme für diese Einsätze, waren begeistert davon und waren untergebracht bei einer deutschen Familie. Und bei dieser deutschen Familie gab es abends einen Hauskreis. Und da waren sie auch eingeladen. Und das Thema an diesem Hauskreis war Matthäus 25 an diesem Abend, Verfolgung der Gemeinde. Und in der Gemeinde war ständig war unisono die Meinung, ja, wir haben ja keine Verfolgung in Deutschland, uns geht's doch gut, ist doch prima. Und das Thema wurde beendet und man kam zum lockeren Teil, man hat Tee getrunken und dann wurde Fernando gefragt, wie es denn so geht mit auf der Straße sein und eben mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und dann war unisono von den Leuten im Hauskreis die Rede, ja, ich könnte das nicht. Das geht gar nicht, da könnte ja mein Arbeitskollege vorbeikommen und würde mich für einen Sektierer halten. Und Fernando hat sich das so eine Zeit lang angehört und hat dann diese Frage gestellt, ja, kann es sein, dass, weil wir in Deutschland hier nicht den Mund aufmachen für Jesus, dass wir gerade deswegen auch keine Bedrängnis und keine Verfolgung haben? Und hat diese Frage mal so stehen und wirken lassen. Ich bin überzeugt davon, ein klares Wort, ein klares Bekenntnis zu Jesus und kompromisslos Jesus nachzufolgen, das macht uns geistlich reich. Und da können wir auch geistlich reich sein, obwohl wir um uns herum auch noch eine reiche Gesellschaft sind. Dann muss das kein Widerspruch sein.
Vorhin habe ich ja gesagt, dass die Verfolgung eigentlich der Normalzustand ist. Und weil das so ist und wir das vielleicht manchmal ein bisschen aus dem Blick verlieren, ich will da keinem jetzt was unterstellen, aber mir geht es oft selber so, dass ich das wirklich nicht so immer präsent und auf dem Zettel habe, habe ich gedacht, dieser Text ist doch mal ein Anlass, sich das ein bisschen genauer anzuschauen, was eigentlich in der Welt los ist. Und wir haben einen Videoclip mitgebracht. Den findet ihr, wenn ihr ihn nochmal selber sehen wollt, auf der Webseite von opendoors.de. Und wir gucken uns das jetzt mal an. Da geht es um den Weltverfolgungsindex.
Jedes Jahr veröffentlicht Open Doors den Weltverfolgungsindex, um die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die 50 Länder zu richten, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Neu in der Rangliste im Vergleich zum letzten Jahr sind drei Länder. Platz 46, Aserbaidschan. Neben muslimischen Glaubensgemeinschaften dürfen nur traditionelle Kirchen frei ihre Gottesdienste feiern. Christen mit muslimischem Hintergrund stehen unter massivem Druck der Gesellschaft und ihrer Familie. Sie sehen sich dem Vorwurf gegenüber, durch ihren Glaubenswechsel Kultur und Religion verraten zu haben. Platz 41. Türkei. Die Regierungspartei AKP strebt offen eine islamische Gesellschaft an. Die Religionsfreiheit selbst gesetzlich anerkannter Religionsgemeinschaften wie der griechisch-orthodoxen Kirche werden deutlich eingeschränkt. Platz 38, Mexiko. Ein großer Teil der Verfolgung geht von Drogenbanden und anderen kriminellen Organisationen aus. Sie betrachten die Kirchen als direkte Bedrohung und attackieren sie gezielt. Darüber hinaus setzen Dorfgemeinschaften kleine Gemeinden massiv unter Druck. Die Länder, in denen Christen derzeit am härtesten verfolgt werden, sind Platz 5, Afghanistan. Die Gesellschaft folgt einem strikten Islam, der jegliche Anzeichen christlichen Lebens ablehnt. Muslime, die Christen werden, müssen nach der Scharia befürchten, von der Regierung zum Tode verurteilt zu werden oder von Islamisten oder ihrer eigenen Familie ermordet zu werden. Platz 4, Syrien. Die Verfolgung von Christen in Syrien geschieht hauptsächlich durch Islamistengruppen wie dem Islamischen Staat. Viele Christen sind in die Nachbarländer geflohen. Wer bleibt, steht in der Gefahr, vertrieben, unterdrückt oder auf grausamste Art ermordet zu werden. Platz 3, Irak. Der Vormarsch des Islamischen Staates in den Irak trieb Tausende von Christen in die Flucht. Viele von ihnen wurden ausgeraubt, misshandelt oder getötet. In großen Teilen des Landes nehmen die Übergriffe auf Christen und ihre Kirchen weiter zu. Platz 2, Somalia. Islamische Führer bekräftigen weiter, dass das Land streng islamisch bleiben müsse. Für Christen sei kein Platz. Die islamistische Gruppe Al-Shabaab verfolgt weiterhin aktiv Christen im Land. Wird ein Christ entdeckt, muss er um sein Leben fürchten. Wie bereits in den letzten 13 Jahren steht Nordkorea auf Platz 1 als der Staat, in dem Christen am härtesten verfolgt werden. Zehntausende Christen sind in Gefangenenlagern inhaftiert, werden grausam gefoltert und müssen Zwangsarbeit leisten. Es kommt einem Todesurteil gleich, als Christ in Nordkorea entdeckt zu werden. Weitere Informationen zu der Situation verfolgter Christen in den Ländern des Open Doors Weltverfolgungsindex 2015 und wie sie verfolgten Christen helfen können, finden Sie unter www.weltverfolgungsindex.de.
Wer das sich nochmal anschauen will, wie gesagt, kann das tun. Ich habe auch, wer sich das jetzt alles nicht so merken konnte, ein Heft dabei von Open Doors. Das liegt hinten aus. Ich sage gleich noch ein bisschen was dazu. Ich möchte auch noch mal sagen, dass wenn wir über Verfolgung von Christen und Leid sprechen, das Christen erfahren, damit nicht aufrechnen wollen, dass ja anderen Personengruppen auch Leid widerfährt. Das ist vollkommen klar. Und es kann nicht sein, dass man das gegeneinander aufrechnet. Darum soll es hier auch nicht gehen, sondern es soll darum gehen, einfach dieses allein schon, dass jemand einer anderen Religion angehört, dass das lebensgefährlich sein kann, das auch nochmal hier zu sagen. Und auch, wir sehen das in der Bibel, dass der Normalzustand ist, wie gesagt. Das geht ja auch ganz, ganz harmlos, in Anführungszeichen, los mit Diskriminierungen, die man so schnell auch gar nicht nachweisen kann. Zum Beispiel, dass man Nachteile im Beruf hat, weil man Christ ist. Oder dass man am Arbeitsplatz deswegen ausgegrenzt wird. Wir erinnern uns vielleicht, die Älteren von uns, an die DDR, an das DDR-Regime, wo es also Christen nicht möglich war zu studieren, wenn die also aktiv in der Gemeinde tätig waren und sich hervorgetan hatten. Bei einer Freizeit haben wir Pastor Holmer kennengelernt, der in der Zeit auch des SED-Regimes eine Arbeit unter Behinderten geleitet hat, die sogenannte Lobetal-Arbeit. Und natürlich hatte auch er unter diesem Regime zu leiden. Als das nun alles dort zusammenbrach in der DDR, da war natürlich auch die große Frage, wohin mit diesen Parteibonzen, sofern sie nicht ins Gefängnis gekommen sind. Und viele sind nur in Untersuchungshaft gewesen und wurden dann wieder auf freien Fuß gesetzt, weil sie schon so alt waren. Wohin mit Honecker? Weil niemand wollte ihn haben. Allen war klar, wenn der bei uns wohnt oder wenn wir den hier unterbringen, dann haben wir einen Mob vor der Tür. Was sollen wir machen? Aber irgendwo musste er hin. Und jemand kam auf die Idee, Pastor Holmer anzurufen und ihn zu bitten, ob der nicht da in Lobetal leben könnte. Also Ernst und Margot, ne? Dazu muss man wissen, Frau Honecker war die Ministerin für Volksbildung und insofern diejenige, von der diese ganzen Diskriminierungen ausgegangen sind. Und so kam es, dass also Ehepaar Honecker bei den Holmers zu Gast war für mehrere Monate, unter anderem in dem Zimmer eines Sohnes, der extra auszog aus seinem Zimmer, der nicht hatte studieren dürfen. Also diese Dinge sind noch gar nicht so lange her und sind eigentlich auch gar nicht so weit weg. Wir haben es so erlebt, dass einer unserer Freunde in der Türkei Christ wurde, Ismail, und sein Schwager war in der Armee und hatte seinen Stützpunkt 1700 Kilometer weiter östlich, wurde dann zu Befragungen einbestellt. Und es wurde ihm gesagt, wenn dein Schwager weiter Christ bleibt, dann kannst du das mit deiner Armeekarriere hier echt vergessen. So geht das los. Solche Dinge passieren. Und was ist dann die Antwort? Unser Text fordert uns dazu auf, konsequent in der Nachfolge zu bleiben. Wir können dankbar sein für unsere Freiheiten. Geht euch das manchmal so, dass ihr denkt, das ist total klasse, dass wir hier sitzen. Wir brauchen keine Angst haben, dass jetzt jemand hier an die Tür klopft und alle Ausweise kontrolliert oder gegenüber, wie es uns in der Türkei passierte, auf der Straße steht und alle fotografiert, die aus der Kirchentür kommen. Dankbar sein für die Freiheiten ist doch herrlich, wie wir das hier machen dürfen. Und dann eben auch dem Leben mit Jesus Priorität geben. Das, was Michael auch am Anfang sagte. Wer spricht denn hier zu uns? Das ist ja nicht irgendwer oder irgendjemand. Das ist Jesus, der für uns sein Leben gegeben hat und auferstanden ist. Und in der Nachfolge auch die Befreiung zu erleben von Denkzwängen. Ich empfinde das manchmal wirklich so in manchen gesellschaftlichen Fragen, dass man nahezu gezwungen wird, eine bestimmte Meinung zu haben. Das möchte ich nicht. Ist meine Antwort, kann meine Antwort sein auf Bedrängnis oder Diskriminierung. Die Ermutigung an die Gemeinde in Smyrna, wie wir sie hier lesen, ist ganz existenziell. Genauso wie diese Bedrohung ganz existenziell war. Es heißt hier, sei getreu bis in den Tod. Dann will ich dir den Siegeskranz des ewigen Lebens geben. Und damit ist keine Vertröstung gemeint auf bessere Zeiten, sondern ein Ausblick auf das, für das sich zu leben und zu leiden lohnt. Amen. Ich möchte noch einen kurzen Hinweis sagen. Wie gesagt, nehmt euch dieses Magazin mit. Ihr findet da die Adresse der Webseite und könnt euch da nochmal selber informieren. Ich habe hinten auch eine Karte ausgelegt für eine Christin in Kamerun. Deren Namen wird nicht offen genannt. Deswegen habe ich auch als Überschrift Liebe Schwester geschrieben. Sie hat einen Überfall der Boko Haram erlebt in ihrem Dorf. Oder es war eine islamische Miliz. Die haben ihren Mann mitgenommen und am nächsten Tag war er tot. Sie hat 8 Kinder und muss jetzt irgendwie über die Runden kommen, hat also auch angefangen, ein kleines Geschäft zu gründen. Wir können sie ermutigen. Ich habe einen kleinen Text verfasst auf der Karte. Schreibt was dazu, setzt eure Unterschrift drunter, wie ihr möchtet. Aber das wäre toll. Die Kinder malen ein Bild für die anderen, für die Kinder in der Familie, und dann kann ich das so abschicken. Danke.